Morgen, ihr Lieben. Heute sehen wir so ein ganz komisches Wetter, als ob am Anfang des Gottesdienstes die Sonne geschienen hat und jetzt regnet es. Ich weiß nicht, ob das richtig zu Pfingsten passt und ob vielleicht Pfingststimmung schon bei euch aufkommt. Manchmal erwartet man ja an Pfingsten dann irgendwie so Grillwetter, ne? Wenn das dann nicht so ist, dann als ob man denkt, okay, es ist Weihnachten nicht so richtig, Ostern auch nicht. Aber ja, wir feiern heute Pfingsten. Und Himmelfahrt und Pfingsten sind besondere Tage, auch wenn man sie vielleicht im Kirchenjahr nicht so groß feiert wie vielleicht Weihnachten oder Ostern. Es sind doch sehr, sehr einschneidende Ereignisse, die dort stattgefunden haben. Und ich möchte sie vergleichen mit der Entwicklung einer Mannschaft oder einem Team, vielleicht einer Fußballmannschaft. Die Bundesliga ist ja gestern zu Ende gegangen, für alle, die das verfolgen. Für die einen ganz erfreulich, für die anderen vielleicht sehr erschreckend und traurig. Und meistens ist das auch eine Zeit, die besondere Veränderungen und Entscheidungen mit sich bringt. Eine der großen Entscheidungen ist natürlich, wenn Leistungsträger, wichtige, gute Spieler, Superstars eine Mannschaft verlassen. Das sind immer sehr einschneidende Ereignisse. Da werden wahrscheinlich die Dortmund-Fans jetzt gerade ein Lied drauf singen können. Oder auch wenn ein Trainerwechsel ansteht, das ist auch ein sehr wichtiges, einschneidendes Ereignis für die Mannschaft. Ja, wie ist der neue Trainer? Wird das jetzt besser werden oder wird das eher schwieriger werden? Welche Rolle werde ich vielleicht im Team haben? Oder wenn eben dann auch neue Spieler dazukommen, das ist auch ein sehr spannendes Erlebnis. Ja, können sie Leistungen erbringen, die nötig sind, um zu gewinnen? Und ich denke, dass an Himmelfahrt und Pfingsten auch vielleicht im Weltgeschehen oder in der christlichen Entwicklung der christlichen Mannschaft, die Jesus zusammengestellt hat, ein sehr, sehr, also einige dieser großen Dinge anstanden und passiert sind. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so aus dieser Perspektive gesehen habt. Ich möchte uns dazu mitnehmen, wie Jesus diese einschneidenden, entscheidenden Entwicklungen in seiner Mannschaft sieht und wie er sie auch darauf vorbereitet hat. Und der Apostel Johannes, er hat sehr ausführlich aufgeschrieben, viele Jahre später, über ein Gespräch, das Jesus geführt hat, kurz bevor er gefangen genommen wurde, gefoltert wurde und dann unschuldig zum Tode verurteilt worden ist. Das, was wir eben an Karfreitag und Ostern gefeiert haben, also quasi, das ist ein Gespräch, das davor stattgefunden hat. Und Jesus, er versucht seinen Jüngern, die alles für Jesus gegeben haben, die ihr ganzes Leben nach Jesus ausgerichtet haben, diesen Jüngern versucht Jesus nun klarzumachen, dass er bald nicht mehr mit ihnen zusammen unterwegs sein wird und dass er gehen muss und dass es besser so ist. Und die Frage ist, geht das überhaupt? Ich denke, die Jünger haben sich diese Frage gestellt und vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, ja, besser als Jesus, geht das überhaupt? Kann es etwas Besseres geben, als Jesus immer an der Seite zu haben, mit Jesus unterwegs zu sein, seine Lehren zu hören, seine Wunder zu sehen? Wir wollen lesen im Johannesevangelium, wie Jesus die Lage beurteilt. Im Johannesevangelium Kapitel 16 von Vers 4, die zweite Hälfte, bis zum Vers 15. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, lade ich euch ein, sie aufzuschlagen. Ansonsten hört aufmerksam zu. Johannesevangelium, Kapitel 16, von Vers 4, den letzten Satz, und bis Vers 15. Dort sagt Jesus: Aber ich habe es euch nicht von Anfang an gesagt, denn ich war bei euch. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich das zu euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, oder eigentlich müsste man besser übersetzen, es ist besser für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Beistand, Tröster, Ratgeber, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich, sagt Jesus, habe euch noch viel zu sagen, aber es würde euch jetzt überfordern. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er sagen. Und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Derselbe wird mich verherrlichen, denn von meinem wird er es nehmen und euch mitteilen. Alles, was der Vater hat, das gehört mir. Darum habe ich gesagt, er wird es von meinem nehmen und euch mitteilen. Jesus spricht hier über Pfingsten. Das, was an Pfingsten Wirklichkeit geworden ist, wir haben das vorhin schon von Arthur vorgelesen bekommen, Apostelgeschichte 2. Von diesem Moment spricht Jesus hier eben, noch ist es nicht passiert, noch steht Kreuzigung und Auferstehung und Himmelfahrt, also dass Jesus eben weg ist von den Jüngern, all das steht noch bevor. Und Jesus, er bereitet seine Jünger auf diese Ereignisse vor. Und es ist ganz interessant, dass Jesus das ähnlich macht wie vielleicht Steve Jobs. Steve Jobs ist berühmt geworden für seinen Satz One more thing, also eine Sache noch. Er hat das oft gemacht bei seinen Präsentationen, dass er viele tolle Dinge vorgestellt hat und das Highlight kam dann zum Schluss. Ja, eine Sache noch. Und Jesus, er macht das ähnlich, er sagt, eine Sache noch, die ich euch erst jetzt offenbare. Eine Sache, die Jesus für besser hält, als selbst bei seinen Jüngern zu bleiben. Nämlich den Beistand, den Tröster, den Ratgeber, Helfer, den Anwalt zu schicken. Das Wort, das hier im Griechischen verwendet ist, Parakletos, hat ein breites Spektrum. Gemeint ist natürlich Gott, der Heilige Geist. Er wird dann später in Vers 13 als Geist der Wahrheit vorgestellt. Er ist derjenige, der zur Unterstützung herbeigerufen wird. Das ist so die wörtliche Übersetzung. Und ich denke, das Bild, das hier passt, ist das Bild von einem Coach. Er ermutigt und er ermahnt. Er tröstet und er stärkt. Er steht mit Rat und Tat zur Seite. Er kommt beiseite, um alles zu tun, was nötig ist, damit die Spieler, damit wir als seine Jünger an das Ziel kommen, das Jesus uns gesteckt hat. Und um in diesem Bild vom Fußball vielleicht zu bleiben oder von einer Mannschaft, Jesus, er war für die Jünger der Held, der Retter, ja, der Superstar, der alles konnte, der alles wusste, der alles für sie getan hat und gerade dabei war, sogar sein Leben für sie zu geben. Und nun sagt Jesus zu ihnen, ich gehe und es ist besser so. Und wir können verstehen, dass die Jünger traurig waren und verzweifelt. Und wisst ihr, das ist ganz interessant, es scheint sogar den Jüngern vollkommen egal zu sein, wohin Jesus geht. Das Schlimme ist, dass Jesus geht. Und die Frage bleibt, was kann daran gut sein? Und Jesus sagt, es ist gut, weil ich noch etwas Besseres geben möchte als mich selbst, nämlich meinen Coach. Und hier kommt etwas zum Tragen, das wir immer wieder beobachten, wenn wir uns anschauen, wie Jesus über seinen Dienst spricht und wie er seinen Dienst tut. Nämlich, dass er immer wieder betont, dass Jesus selbst nichts im eigenen Auftrag oder aus der eigenen Kraft getan hat, obwohl er es hätte tun können. Er war ja schließlich auch Gott. Aber er tut es nicht. Kein Wunder, keine Heilung, keine Predigt, keine Erlösung. Alles, was er tut, immer im Auftrag seines himmlischen Vaters und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo Jesus, der Superstar in dieser Mannschaft, geht und die Jünger, die vorher vielleicht, man könnte sagen, so ein bisschen auf der Ersatzbank gesessen haben, ja, Jesus immer brav hinterhergedackelt sind und geguckt haben, was er so alles Tolles machen kann, auf einmal er da ist und die Jünger aufs Spielfeld schickt. Und er sagt, ich gehe, damit ich euch meinen Coach, meinen Trainer, den Heiligen Geist schicken kann. Und die geistliche Wahrheit, die wir hier sehen, ist, Jesus ergibt mehr als sich selbst, nämlich den Heiligen Geist, seinen Coach. Was können wir hier lernen von Jesus? Wir lernen hier mit den Jüngern, dass wir Jesus vertrauen und folgen können, weil er uns nicht allein lässt, auch wenn er uns verlässt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus ersucht dich seinen eigenen Vorteil und sagt, ja, weil es besser für mich ist, gehe ich jetzt in eine andere Mannschaft. Das ist ja, was häufig passiert im Fußball. Ja? Jemand hat vielleicht mehr Geld in Aussicht oder ein größeres Prestige oder kann sich irgendwie besser entfalten oder sucht einen besseren Trainer oder was auch immer. Und deswegen geht er in eine andere Mannschaft. Und Jesus sagt, nein, ich gehe, weil es besser für euch ist. Und ich lasse euch nicht allein. Ich suche euer Bestes. Ich verlasse euch, aber ich lasse euch nicht allein. Ich schicke euch meinen Heiligen Geist, der mir die Kraft gegeben hat, all diese Dinge zu tun, die ihr gesehen habt, und noch viel Größeres. Und im Vertrauen auf Jesus müssen wir lernen, und das ist auch eine ganz wichtige Lektion, die hier die Jünger lernen müssen, und ich denke auch uns immer wieder wichtig ist, vor Augen zu führen, dass wir lernen, das Gute loszulassen, um das Bessere empfangen zu können. Ich denke, ihr alle kennt das Sprichwort, das Gute ist der Feind des Besten. Und ich glaube, das spielt hier eine Rolle. Jesus sagt, es ist gut, es ist besser, dass ich gehe. Es gibt viele Dinge, die gut sind. Ich spreche nicht über was Verkehrtes, Schlechtes oder so, die gut sind, die uns aber davon abhalten, das Bessere, das Gott für uns vorbereitet hat, zu empfangen. Und das können ganz viele verschiedene Dinge sein. Ich dachte, vielleicht könnte das sogar ein Auto sein. Ein Auto ist, denke ich mal, an und für sich etwas sehr Wertvolles und Gutes. Es hilft uns, vielleicht besser unseren Lebensalltag zu gestalten, Menschen vielleicht zu helfen, eine Familie, damit es dient und so weiter. Aber wenn dieses Auto auf einmal zum Selbstzweck wird, wenn es nur noch um das Auto geht und nicht darum, was dieses Auto vielleicht an Wert und Beitrag leisten kann, dann passiert genau das. Weißt ihr, ob ihr das kennt? Ja, Menschen, die dann zum Beispiel jetzt, ja, nicht, dass man nicht ein Auto pflegen sollte, aber die dann wirklich jede Woche dastehen und das Auto probulieren und so weiter und alles dran für tun und so, und wehe, ein Kind macht irgendwie einen Krümel auf den Rückbank, ja, dann ist gleich Terror. Im Vertrauen auf Jesus müssen wir lernen, das Gute loszulassen, um Besseres zu empfangen. Auch so ein Auto kann uns davon abhalten, wenn wir es vergötzen, wenn wir es zum Selbstzweck werden lassen, dass es besseren Zwecken dient, dass wir es gut empfangen. Dann habe ich an einen anderen Bereich gedacht, der gerade heute in unserer Gesellschaft sehr wichtig ist und auch, denke ich, zu Recht eine große Aufmerksamkeit bekommt. Das ist halt Gesundheit und Sport. Ist auch ein Bereich, wo ich noch viel zu lernen habe. Und es ist ja gar nichts Verkehrtes daran, auf seine Gesundheit zu achten, Sport zu machen, denn wenn wir gesund sind, dann sind wir normalerweise besser in der Lage, für unsere Familie da zu sein, vielleicht auch uns für Gott einzusetzen. Ja, wenn wir krank sind, dann wird das schwieriger. Aber wenn unsere Gesundheit und der Sport zu unserem Götzen werden, das heißt, wenn er uns davon abhält, mit unserer Gesundheit das zu tun, wofür wir eigentlich die Gesundheit haben, dann wird es schwierig. Dann kann dieses Gute zum Feind des Besseren werden. Und da gibt es keine pauschale Antwort. Ja, man kann nicht sagen, oh, da machen wir keinen Sport. Sondern das müssen wir in der Kraft des Heiligen Geistes, der uns coachen möchte, der uns helfen möchte, richtige Entscheidungen in diesem Bereich zu treffen, müssen wir lernen, wie wir das Gute loslassen, um das Bessere zu bekommen. aber auch im geistlichen Bereich. Das möchte ich hier auch deutlich angesprochen haben. Zum Beispiel die stille Zeit. Also ich denke, jeder Nachfolger Jesu braucht eine stille Zeit. Eine regelmäßige Zeit, wo wir ganz ruhig werden, um zu hören, was Gott zu sagen hat und eine Antwort im Gebet zu formulieren, zu danken, zu bitten, den Herrn anzubeten für das, was er ist. Und damit unsere Abhängigkeit von Gott zum Ausdruck zu bringen und Kraft zu tanken für unseren Alltag. Jeder Christ braucht das. Aber ich habe das selbst in meinem Leben beobachtet, dass auch so eine stille Zeit zu einem Götzen werden kann, wenn es nicht mehr darum geht, dass ich höre, was Gott mir zu sagen hat, sondern wenn es nur noch darum geht, dass ich hier eine religiöse Pflicht erfülle, damit ich vielleicht ein Häkchen machen kann oder damit ich vor mir selbst mich rechtfertigen kann und sagen kann, Mensch, sei ein guter Christ, hast fleißig deine stille Zeit gemacht. Und Gott hat schon lange nicht mehr zu mir geredet. Und auch in diesem Fall müssen wir sagen, wir brauchen dort Korrektur. Wir müssen es loslassen, um das Bessere zu empfangen. Und der Heilige Geist, er steht bereit. Jesus hat ihn uns geschickt, um uns da zu helfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Und die Frage ist, wie macht er das? Und Jesus, er nennt zwei Schwerpunkte des Wirkens des Heiligen Geistes. Das erste ist, denn der Heilige Geist überführt die Welt. In Vers 8 lesen wir, und wenn er gekommen ist, der Coach, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und dann werden diese drei Dinge nochmal etwas ausführlicher dargestellt. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, sagt Jesus. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Im Blick auf die Welt. Die Welt meint hier erst einmal alle Menschen, und zwar insbesondere die Menschen, die vielleicht in einer Auflehnung oder in einer Gleichgültigkeit gegenüber Gott leben, also im gewissen Sinn gottlos leben. Die Welt, Blick auf die Welt, ist der Auftrag des Heiligen Geistes zu überführen. Und hier der Begriff überführen ist ein bisschen anders als im Sport. Da geht es, da verwendet er eher ein Bild aus der Justiz. Der Heilige Geist kann ja auch wie ein Anwalt verglichen werden. Das passt hier vielleicht ein bisschen besser und gemeint ist, dass jemand die Schuld, die jemand getan hat, offengelegt wird, dass sie nachgewiesen wird, dass jemand schuldig ist, dass er dafür zurechtgewiesen wird, Korrektur erfährt und bis hin zu vielleicht einer Bestrafung, die dann dazu führt, dass eben diese Korrektur und diese Schuld gesühnt und gebüßt und wieder gut gemacht wird. Das ist im weitesten Sinne dieses Überführen. Der Heilige Geist überführt die Welt. Der Heilige Geist überführt, indem er offenbart, was Sünde ist und dass wir alle Sünder sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deutlich wird hier auch dann in der Erklärung in Vers 9, worin denn der Kern unserer Sünde besteht, nämlich im Unglauben. Dass wir Gott nicht vertrauen oder dass wir Gott einfach ignorieren und dass wir stattdessen uns um uns selber drehen und uns selbst zum Maßstab für Gut und Böse machen. Das ist ja in unserer Gesellschaft eigentlich normal, dass man sagt, ich mache das, was mir gut tut und so weiter. Man findet da vielleicht gute Worte drin, die auch an und für sich vielleicht gar nicht alle so verkehrt sind, aber sie offenbaren etwas von einer Selbstzentriertheit, wo es nur um mich geht, dass es mir besser geht, dass ich mich verwirklichen kann und auch Gut und Böse wird dann an mir gemessen. Ja? Böse ist das, was mir nicht gefällt oder was meinen Zielen dann im Wege steht und Gut ist das, was mir dient. Egal, ob das anderen Menschen schadet oder nicht. Und der Heilige Geist, er arbeitet daran, dass wir erkennen, wie schlimm und wie sündig das eigentlich ist. Und dass wir erkennen, dass wir schuldig geworden sind. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Schritt und wir neigen ja dazu, ich kann da jetzt von mir sprechen, das auch von anderen schon gehört, wir neigen dazu, uns selbst, unsere Vergehen immer ein bisschen kleiner zu sehen, als die Schuld des anderen. Ja? Also egal was es ist, normalerweise neigen wir dazu zu sagen, naja, Also das, was ich gemacht habe, ist vielleicht doch nicht ganz so schlimm wie das und das und das. Und bei den anderen sind dann oft die vielleicht auch kleine Dinge auf einmal so groß und so schlimm. Und der Heilige Geist, er hilft uns, Schuld richtig zu beurteilen, einzusehen, einzugestehen und dann natürlich auch zu erkennen, dass wir nur im Vertrauen auf Jesus allein Vergebung erfahren können und diesen Teufelskreis der Selbstzentriertheit nur so zerbrechen und aufbrechen können, indem wir uns an Jesus wenden und ihm vertrauen und nicht versuchen, aus eigener Kraft bessere Menschen zu werden. Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Glauben an Jesus, dass wir glauben, dass wir selbst nicht in der Lage sind, uns gut zu machen und dass wir selbst auch nicht wirklich in der Lage sind, zu erkennen, wie böse und sündig wir eigentlich sind und dass all dieses etwas ist, das Gott uns schenkt, durch den Heiligen Geist gewirkt. Dann offenbart der Heilige Geist Gottes Gerechtigkeit. Also nicht nur das, was falsch ist, sondern auch das, was richtig ist. Das, was dem Willen Gottes entspricht. Hier, das ist mit Gerechtigkeit gemeint, nämlich das, was Gottes Willen und seinem Wesen entspricht. Und der Heilige Geist hält uns hier das Vorbild von Jesus vor Augen und was er uns gelehrt hat. Und ganz konkret könnte man zum Beispiel nennen, aus dem Zusammenhang, Jesus betont die Nächstenliebe. Und er sagt, ein ganz wichtiges Kennzeichen von meinen Jüngern soll sein, dass sie einander lieben, dass sie bereit sind, das eigene Wohl zurückzustecken zum Wohl des anderen. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, alle noch sehr, sehr stark wachsen können und müssen. Und der Heilige Geist offenbart und zeigt uns, da wo wir selbstsüchtig handeln und Jesu Vorbild eben nicht folgen. Der Heilige Geist warnt dann auch vor dem Gericht Gottes, das bereits entschieden ist. Ja, Jesus macht das ganz deutlich. Obwohl er noch nicht am Kreuz gestorben ist, ganz interessant, sagt er, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und damit drückt er seine Sicherheit aus, dass er tatsächlich Jesus als der Sieger hervorgehen wird und dass er spätestens mit der Auferstehung ganz klar auch als der Herr der Welt auftritt, weil Gott ihn als solchen bestätigt hat und damit klargemacht hat, dass Jesus der Sieger ist. Und alle, die Jesus links liegen lassen und ihren eigenen Weg gehen, wechseln sie automatisch in das Verliererteam, über das Gott Gericht sprechen wird in Jesus Christus. Also, wer Jesus nicht glaubt und folgt, spricht damit sein eigenes Urteil. Und der Heilige Geist wirkt in den Menschen. Er bewirkt, dass sie Jesus vertrauen und dass sie sich korrigieren lassen. Und wie geschieht das? Hier wird das nicht weiter ausgeführt, aber ich denke, wir können das aus unserer Erfahrung vielleicht auch sprechen, auch aus anderen Bibelstellen. Natürlich zuerst einmal durch das Wort Gottes werden wir korrigiert, wird unser Vertrauen in Jesus gestärkt. Aber auch durch Gebet und Hören auf Gott. Ja? Das, was wir klassischerweise in der stillen Zeit machen, aber oder auch im Gottesdienst, im Hauskreis, wo wir ganz bewusst uns Zeit nehmen, um mit Gott zu reden und zu hören, was er uns sagt. Auch durch Umstände und Erlebnisse. Jesus ist der Herr der Geschichte. Und er kann Dinge auch in unserem Leben so führen, dass wir vielleicht auflaufen. Dass wir vor Situationen gestellt werden, wo uns ganz klar wird, wie falsch wir liegen. Oder dass wir eben selber nicht schaffen, damit fertig zu kommen. Und diese Dinge, diese Umstände, diese Erlebnisse können auch eine Wirkung des Heiligen Geistes sein, um in uns Veränderung und Korrektur zu bewirken. Und ein letztes durch unsere Mitmenschen. Das ist ja nicht ungefähr, dass wir als Christen zum Beispiel ganz bewusst den Aspekt der Gemeinschaft und des Miteinander-Nachfolgens in den Fokus stellen. Das hat damit zu tun, dass wir die Korrektur durch den Heiligen Geist auch in unser Miteinander erfahren. Überhaupt ist der ganze christliche Glauben, wenn es praktisch wird, nie zu denken, ohne dass wir in Beziehung mit anderen Menschen sind. Das geht gar nicht. Wie können wir denn unsere Mitmenschen lieben, wenn wir nicht irgendwie in Kontakt mit ihnen sind? Und auch hier die Korrektur erfahren, die wir brauchen durch unsere Mitmenschen. Also der Heilige Geist wirkt in uns und er wirkt auch durch uns Menschen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen laden wir Menschen ein, Jesus zu vertrauen und Jesus nachzufolgen. Hier im Gottesdienst, aber auch in der Woche, hoffentlich auch im persönlichen Zeugnis, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen und sagen, hey, du brauchst Jesus, ja, du brauchst Vergebung, du brauchst vielleicht Mut und Hoffnung, die nur Jesus schenken kann. Und wir warnen auch vor Gottes Gericht und korrigieren einander. Ich hatte das ja schon mal gesagt, dabei gilt halt grundsätzlich beides. Wir wollen hundertprozentig ehrlich sein miteinander, dass man nicht Dinge einfach verschweigt, weil man denkt, oh, wenn ich das sage, dann mag der mich nicht mehr oder ist nicht mehr mein Freund oder ich könnte ihn dann zu sehr verletzen. Das ist zu kurz gedacht. Wir müssen hundertprozentig ehrlich sein, so wie Jesus auch. Er sagt seinen Jüngern auch vorzeitig, ich muss gehen und das ist besser so. Er spricht zu ihnen die absolute Wahrheit, aber auch hundertprozentig respektvoll und mit Liebe und mit Wertschätzung. Und beides gehört zusammen zu einer wahren und guten Freundschaft, dass wir, wenn wir einander korrigieren, und das haben wir immer nötig, dass wir das mit hundertprozentiger Wertschätzung und mit hundertprozentigem Respekt machen, dass die Leute wirklich spüren, dass wir, dass sie uns lieben, dass die Leute wirklich spüren, dass es uns, dass wir es gut mit ihnen meinen. Und manchmal neigen wir dazu, entweder hundertprozentig ehrlich zu sein und die Wahrheit den Leuten so um die Ohren zu hauen und sie damit total kaputt zu machen, oder dass wir zu sind, dann an der Wahrheit herumbasteln und nicht so richtig wirklich ehrlich miteinander sind, einfach weil wir Angst haben, dadurch Freunde zu verlieren. Und die Wahrheit ist, der Heilige Geist lehrt uns und hilft uns auch, wahre Freunde zu sein, füreinander, indem wir hundertprozentig respektvoll sind und hundertprozentig ehrlich zueinander. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in die Welt hinein, in uns auch natürlich, wir sind Teil dieser Welt, aber auch durch uns für die Menschen. Er lädt uns ein, dort auch mitzuwirken und in der Kraft und in der des Heiligen Geistes auch an unsere Menschen zu sprechen und ihnen zu helfen, zu sehen, wo sie wirklich stehen und wie Gott sie sieht. Aber der Heilige Geist, er leitet auch die Jünger. Und das betont Jesus dann in Vers 12 bis 15. Und hier sehen wir wirklich so dieses Bild von dem Coach, dem Ratgeber, der Jünger über den Heiligen Geist, die von Jesus auf einmal in eine Rolle geworfen werden, der sie eigentlich nicht gewachsen sind. Ja, man könnte vielleicht sagen, Jesus, er schmeißt sich hier ins kalte Wasser und sie müssen jetzt schwimmen lernen. Und das, was Jesus tut, ist, er schenkt ihnen den Heiligen Geist als Ratgeber und als Coach beiseite. Und er sagt, dass ich habe euch noch viel zu sagen in Vers 12, aber es würde euch jetzt überfordern. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er sagen und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Derselbe wird mich verherrlichen, denn von meinem wird er es nehmen und euch mitteilen. Alles, was der Vater hat, das gehört mir. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch mitteilen. Der Heilige Geist lehrt und leitet, Schritt für Schritt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Jesus sagt, es gibt noch viele Dinge, die ich euch lehren und beibringen und sagen muss und möchte, aber ihr könnt es noch nicht ertragen. Ja, das ist auch eben diese Spannung. Jesus steckt auch drin, ja, hundertprozentig respektvoll und wertschätzend und liebevoll zu sein und trotzdem ehrlich. Und er sagt, es gibt Dinge, die könnt ihr jetzt noch nicht ertragen. Ich sage sie euch noch nicht. Aber ich schicke euch den Heiligen Geist, der wird euch helfen, das auch zu verstehen. Schritt für Schritt zu lernen und geleitet zu werden. Im Englischen sagt man learning by doing. Ja, man geht los im Vertrauen und im Gehorsam. Man lernt etwas und dann setzt man es gleich um. Man setzt etwas um und es entstehen neue Fragen und man wendet sich zu Gott, vielleicht in der Bibel, im Gespräch mit anderen Christen, im Hören auf Gott und versucht einen neuen Weg, neues Dinge zu lernen und die dann wieder umzusetzen. Es ist wie so eine Spirale des geistlichen Wachstums, wo wir immer wieder Schritt für Schritt lernen. Wir wissen nicht jetzt schon, was alles kommen wird. Aber wir bekommen vom Heiligen Geist und die Hilfe für den nächsten und vielleicht den übernächsten Schritt. Und wenn wir den gehen, dann zeigt er uns mehr. Schritt für Schritt lernen wir, im Vertrauen und im Gehorsam zu leben. Was Jesus hier auch deutlich macht, ist, wir wissen vieles nicht oder wir verstehen vieles jetzt noch nicht. Und trotzdem können wir Jesus vertrauen und tun, was er als richtig uns schon gezeigt hat. Jemand hat das mal so gesagt, gerade in schweren Momenten, da fällt uns das manchmal schwer, ja? Wenn wir in Situationen stehen, wo wir einfach nicht wissen, wofür ist das gut? Ja? Warum, fragen wir uns dann oft. Und das ist auch nichts Verkehrtes, warum zu fragen. Jemand hat das mal so gesagt, es ist besser, nicht warum zu fragen, sondern wozu. Ja, wozu hat Gott das geschickt? Was möchte Gott mir hier vielleicht klar machen? Gibt es eine Korrektur, die ich brauche? Gibt es vielleicht eine Lektion, die ich lernen muss? Und ein anderes Bild, das finde ich in diesem Zusammenhang auch immer sehr wichtig, ist, jemand hat gesagt, nur ein Schiff, das fährt, kann man lenken. Wenn wir sitzen und warten, bis wir alles verstehen, bis alles klar ist, wird nie etwas passieren. Und wir werden geistlich nicht wachsen. Wir werden Babychristen bleiben, ganz am Anfang. Nur wenn wir losgehen, im Vertrauen auf Gott und im Gehorsam gegenüber den Dingen, die klar sind für uns. Das sind vielleicht Kleinigkeiten, die Gott uns schon deutlich gemacht hat. Ja? Vielleicht unseren Mitmenschen mehr zu lieben, vielleicht mehr Zeit mit unseren Kindern zu verbringen, was auch immer. Vielleicht Zeugnis zu geben. All diese Dinge einfach losgehen und machen und der Heilige Geist, er wird uns dann lehren und leiten und lenken, damit wir daran wachsen und das immer besser machen können. Und das ist hier zum Schluss, wird das sehr deutlich, der Heilige Geist, er verweist auf Jesus. Er tut das Gleiche, wie Jesus getan hat, indem er auf den Heiligen Geist verwiesen hat, gesagt hat, ich tue alles in der Kraft des Heiligen Geistes, ich tue alles im Auftrag des Vaters, es geht nicht um mich. So verweist der Heilige Geist auf Jesus und er sagt, ich mache das nicht aus meiner Kraft, ich sage euch nicht, was ich weiß, ich sage euch das, was Jesus quasi weiß und gelehrt hat und weitergegeben haben möchte. Und er soll am Ende verherrlicht werden. Und so bekommen wir einen kleinen Einblick in diese wunderbare Harmonie der Dreieinigkeit Gottes, wo wir sehen, wie Gott sich eigentlich eine liebevolle und harmonische Beziehung vorstellt, wo jeder nicht auf sich selber schaut, sondern sich zum Wohl des anderen aufopfert und auf den anderen hinweist. Und die Weisheit, die hier auch deutlich wird, ja, woher kommt sie? Es ist eine Weisheit von Gott. Und nur diese Weisheit, die von Gott kommt, von Jesus Christus, der sie von Gott, dem Vater, hat, der durch den Heiligen Geist weitergegeben wird, nur durch diese Weisheit von Gott haben wir eine Grundlage für ein gutes und für ein fruchtbares Leben. Denn wenn wir die Beziehung zu Gott in Ordnung haben, wenn wir in einer richtigen Beziehung zu Gott leben, dann haben wir die Grundlage für die Beziehung miteinander. Jemand hat das mal so als Kreuz symbolisiert und hat gesagt, dieser Längsbalken, das ist die Beziehung zu Gott, wenn sie in Ordnung ist, dann sind wir auch in der Lage, die Beziehung untereinander als Menschen zu gestalten. Denn wir lernen von unserem himmlischen Vater, was es wirklich heißt zu lieben, einander in Unterordnung und Wertschätzung zu begegnen, das Wohl des anderen zu suchen und nicht das eigene. Das sehen wir aus der Beziehung zu Gott. Und der Heilige Geist, er offenbart uns das Schritt für Schritt. Und er gibt uns die Kraft und die Fähigkeit, das auch umzusetzen. Nun, man mag von dem Trainer Guardiola, der ja jetzt von den Bayern gehen wird, verschiedener Meinung sein. Ja, ich denke, er ist schon eine sehr interessante und auch ein bisschen ambivalente Figur. Aber was mich sehr beeindruckt hat, das ist, mit welcher Aufopferungsbereitschaft er für die Mannschaft gearbeitet hat. Und ich weiß nicht, ob das vor einer Woche oder zwei war, ein kurzes Interview gehört und das hat mich total fasziniert. Also wie er über sich und seine Rolle bei der Mannschaft gesprochen hat. Ich das so aus der Erinnerung war, ging das ungefähr so, wo er gesagt hat, es geht nicht um mich als Trainer, Es ist ja jetzt eine große Diskussion, war das gut, war das schlecht, dass er da war und so weiter, was hat er wirklich geleistet unterm Strich? Und da gibt es dann verschiedene Nachrufe und verschiedene Meinungen. Und er sagt, es geht doch gar nicht um mich als Trainer. Ich so, habe immer alles für die Spieler gegeben. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen besser geworden sind. Und dafür mache ich das. Ich glaube, in dem Interview hat er auch gesagt, ich habe mein Leben gegeben für die Mannschaft. Es ist vielleicht ein bisschen sehr übertrieben, aber wenn man sich anschaut, mit welcher Präzision und mit welcher Leidenschaft er gearbeitet hat, dann denkt man doch, das ist schon, da ist schon was Wahres dran. Und ich glaube, das ist ein kleines Bild von dem, was der Heilige Geist im Großen und im Perfekten tut. In der Beziehung zu Jesus, aber auch gerade in Bezug auf uns. Er gibt sich ganz hin. So wie Jesus sich ganz hingegeben hat, so gibt sich der Heilige Geist für uns hin. Und er möchte, er stellt sich vollkommen zurück und möchte alles geben, damit wir den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, hier auf dieser Welt wirklich umsetzen können, damit wir jeden Tag ein bisschen bessere Nachfolger werden, dass unser Vertrauen wächst in Jesus und dass unser Gehorsam auch wächst. Und dafür macht er das. Jesus ergibt den Heiligen Geist als Coach, um die Welt zu überführen und die Jünger zu leiten. Wir haben ja am Anfang gefragt, besser als Jesus, ist das besser als Jesus? Ich weiß es nicht. Das bleibt hier irgendwie offen. Aber Jesus, er verheißt seinen Jüngern, ein paar Verse vorher in Johannes Kapitel 14, Vers 12, da sagt er, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und er sagt das in dem Zusammenhang, wo er sagt, ich werde den Heiligen Geist zu euch senden. Und tatsächlich geschah unfassbar Großes durch den Heiligen Geist. Ein paar Beispiele. Wir haben eben gerade die Geschichte gelesen, wie Petrus, nachdem er den Heiligen Geist bekommen hat und die Apostel, anfangen Zeugnis zu geben, in ganz einfachen Worten. Wisst ihr, sie waren eine Gruppe von zwölf Jüngern und vielleicht so insgesamt 120 Leute, die so näher in diesem Kreis waren. Und auf einmal, nach dem Kommen des Heiligen Geistes, schlägt es ein wie eine Bombe und wir sehen, wie jeden Tag Tausende von Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Nach ein paar Wochen, wenn man so ganz grob schätzt, werden es Tausende von Menschen gewesen sein, vielleicht 20.000 Gläubige. Das ist unglaublich, was dort auf einmal passiert, was der Heilige Geist bewirkt. Ist das größer als Jesus? Vielleicht. Oder wenn wir schauen, Paulus, der selbst ja eigentlich gar kein Augenzeuge von Jesus ist, der nur durch eine Vision Jesus sieht und dann zum Nachfolger Jesus wird, er bringt in wenigen Jahrzehnten das Evangelium aus einer kleinen Provinzstadt in Palästina, in Israel, also aus Jerusalem quasi, und dann Umgebung, bringt er das Evangelium in die ganze damalige Welt. Das ist unglaublich. Also rund um das Mittelmeer, das ganze Römische Reich, ist ein ganz großer Beitrag, den Paulus dort leistet, wo er das Evangelium bringt und zig Gemeinden gründet und diese Gemeinden gründen wieder andere Gemeinden und so weiter. Also da entsteht, da wird quasi in wenigen Jahren das Evangelium schon in die Welt gebracht. Vielleicht nicht in den allerletzten Winkel, aber doch zu sehr, sehr vielen Menschen der damaligen Welt. Ist das größer als Jesus? Weiß ich nicht. Aber es ist unglaublich, was der Heilige Geist dort tut. Oder wir werden jetzt nächstes Jahr ja das 500 Jahre Reformation feiern. Martin Luther ist auch so einer. Ein einfacher Mönch, irgendwo in Deutschland, liest in seiner Bibel und fängt an, das zu verkünden und zu lehren und Schriften zu schreiben. Und 500 Jahre breitet sich der Impuls, der vielleicht durch sein Studium noch durch die Reformation ausgegangen ist, immer weiter aus und hat Milliarden von Menschen geprägt. Ich denke nicht, dass Martin Luther das sich jemals so vorgestellt hat oder davon geträumt hat. Das ist, was der Heilige Geist gemacht hat. Das ist unglaublich. Oder aus der neueren Geschichte, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt habe, es gibt eine unglaubliche Gemeindegründungsbewegung in Asien, gerade dort, wo sehr viel der Glaube verfolgt wird, der ausgelöst worden ist letztlich durch 30 Bauern, von denen manche noch nicht einmal lesen und schreiben können. 30 Bauern, die das Evangelium, die, denen jemand das Evangelium gesagt hat und geholfen hat, das ihren Leuten weiterzuerzählen. Daraus ist in 10 Jahren eine riesige Bewegung entstanden mit groben Schätzungen von etwa 1 bis 2 Millionen Menschen, die getauft worden sind. Und über 150.000 Gemeinden wurden gegründet. In 10 Jahren, das ist jetzt hier 2010 herum, ist das gewesen. Das ist möglich, was der Heilige Geist machen kann. Und Pfingsten erinnert uns daran, was bei Gott möglich ist. Und wir müssen heute eine Entscheidung treffen. Wir können unserer Vergangenheit nachtrauern, wir können die verpassten Chancen beklagen, wir können mit unserem Schicksal hadern oder wir können unsere Unfähigkeit beteuern. Und all das wäre sicherlich berechtigt. Aber wir können auch auf Jesus vertrauen, dass der Heilige Geist wirklich in und durch uns kräftig wirken kann. Dass er wirken kann, so wie wir es uns niemals zu träumen gewagt haben. Und die Frage ist, willst du, will ich, dem Heiligen Geist erlauben, in und durch uns Jesus Christus zu verherrlichen? Amen. Ich möchte uns einladen, dass wir noch zusammen beten. Wer mag, darf gerne auch ein lautes Gebet sprechen.